Stellt euch doch mal kurz folgendes Szenario vor.
Die Theorie war, unsere Nationalmannschaft spielt in der Liga, die werden sich besser kennenlernen, die werden besser zusammenspielen, die werden jetzt die Möglichkeit haben, zusammen zu trainieren, was sie nicht sehr oft hatten.
Klingt nach einer ziemlich verrückten Idee, finde ich, und auch irgendwie schwer durchführbar. Ich meine, wo spielen die Nationalspieler, die bisher bei einem normalen Verein in der Liga gespielt haben? Anfang der 80er Jahre wurde aus dieser Theorie dann aber Realität, und zwar in der North American Soccer League, der NASL, in der Teams aus den USA und Kanada spielten. Ach ja, und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört zu Ian Plenderleath.
Hallo, mein Name ist Ian Plenderleath. Ich bin ein deutsch-britischer Fußballjournalist, der in Frankfurt am Main lebt. Und ich habe auch lange Zeit in Amerika gelebt und darüber ein Buch geschrieben über die North American Soccer League in den 70er und 80er Jahren. Ich bin jetzt in Frankfurt am Main als Journalist noch tätig und ich bin hier auch Fußballtrainer und Fußballschiedsrichter.
Das Buch heißt Rock'n'Roll Soccer, The Short Life and Fast Times of the North American Soccer League. Und als er damals die Geschichte rund um das Team America zum ersten Mal mitbekam, war das auch der Startschuss für das Buch.
Ich habe in den Nullerjahren als Fußballjournalist in den Staaten gearbeitet und damals für eine Website. Und dann habe ich auch ein paar Artikel über US-Fußballgeschichte geschrieben, die auch eigentlich unheimlich interessant ist. Ja, und immer wenn ich dann etwas über die NASL geschrieben habe, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, es gibt hier so viele unerzählte Geschichten. Und das ist da total faszinierend, die Liga. Und es war genau diese Geschichte über Team America, die mich dazu inspiriert hat, etwas darüber zu schreiben. Weil was ist das denn? Eine Nationalmannschaft in der domestischen Liga, das macht keinen Sinn, weil es ist da zustande gekommen. Und dann habe ich dann mit diesem Kapitän der Mannschaft, Alan Merrick, gesprochen damals. Und da hat mir auch ausführlich darüber erzählt. Und ich hatte einen Lektor in Großbritannien, der war für mein erstes Buch verantwortlich, dieses Buch von Fußball-Kurzgeschichten, also Fiction. Und dann hat er einen neuen Job bei einem Verlag und hat mir auch geschrieben, da hast du irgendwelche Ideen für ein neues Fußballbuch. Und da habe ich ihm ein halbes Dutzend Ideen geschickt. Und das Idee mit der NASL hat ihm am besten gefallen. Und das konnte er seinem Chef auch verkaufen. Und so ist das Buch zur Realität geworden.
Also wenn jemand etwas über die NASL und besonders über das Team America erzählen kann, dann dürfte das Ian Plenderleath sein.
Ja, ich habe etliche Podcasts gemacht, aber immer auf Englisch. Und das ist das erste Mal, dass ich das auf Deutsch mache. Hoffentlich klappt das okay.
Aber ich kann euch schon mal spoilern, es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Also kommt mit in die bunte Zeit der North American Soccer League und dem kurzen, aber aufregenden Leben des Team America. Das hier ist die Geschichte davon.
Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
Sensation wird das Spiel USA-England. Obgleich die Engländer ihre Spitzenspieler nach Rio geschickt haben, einer der Verteidiger ist übrigens Alf Ramsey, der 66 Trainer der Nationalmannschaft wird, verlieren sie gegen den Außenseiter USA.
Bei der Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien gibt es eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte. Die USA besiegen in der Gruppenphase die Könige des Fußballs, die Engländer, mit 1:0.
Ein absurdes Ergebnis für die Nation, die den modernen Fußball erfunden hat.
Die Spieler der USA konnten damals allerhöchstens als semi-professionell bezeichnet werden. Einige waren eigentlich Briefträger, es gab einen Lehrer und der Spieler Ben McLaughlin durfte sogar nicht mit nach Brasilien reisen, weil er arbeiten musste und keine Freigabe bekam. Trotzdem gewann das US-Team damals mit 1:0 durch ein Tor von Joseph Gatiens. Trotzdem war dann in der Vorrunde für die USA schon Schluss. Und danach war generell erstmal Schluss.
Ja, das war ziemlich desolat. Es fehlte an Geld, es fehlte an Spielern, es fehlte an der Fußballinfrastruktur. Bei der WM-Qualifikation sind sie immer gegen Mexiko gescheitert oder Haiti oder solche Mannschaften. Und Es gab schon regionale Ligen und semi-professionelle Fußballligen in den Staaten, aber das hat nicht gereicht, um ausreichende gute Spiele herzustellen.
Erst mit diesem Spiel hier tat sich wieder was.
Und sie gingen wieder in Führung und das mit dem zweifellos am meisten diskutierten Tor in der Geschichte der WM-Endspiele. Hörsts Schuss ging an die damals noch vierkantige Latte. Schiedsrichter Dienz lief sofort zu seinem schnauzbärtigen Kollegen Bachramow. Der hatte das Tor aus dieser Sicht aber nur einmal und in Realgeschwindigkeit gesehen. Tatsächlich war der Ball genau von der Torlinie aus zurückgesprungen. Aber Tatsachenentscheid, 3:2 für England, 101 Minute gespielt.
Viele reiche Leute, die Stadien schon hatten für Baseball und Football, die haben sich das WM-Finale 66 angeschaut zwischen England und Deutschland. Und das wurde im amerikanischen Fernsehen live gesendet, ausnahmsweise. Und da haben sie natürlich das große, volle Stadion gesehen. Die haben viele Tore gesehen und haben sich gedacht, okay, das können wir ja auch machen. Wir können auch die Fans so unterhalten. Und dann an den Tagen, wo es keine Baseball- oder Footballspiele gibt, dann können wir unsere Stadion mit Fußballfans erfüllen. Die Liga wurde nicht gegründet, weil Amerikaner dachten, wir wollen jetzt Fußball haben. Das wurde aus rein geschäftlichen Gründen gegründet. Es gab Leute, die daraus Geld machen wollten. Das war klar.
Der Hype, zumindest auf das Geld, war nach dem WM-Finale 1966 sogar so groß, dass gleich zwei Ligen gegründet wurden. Zum einen die National Professional Soccer League mit 10 Teams und zum anderen die United Soccer Association mit 12 Teams. Kurios war an der United Soccer Association, dass es 12 Teams aus Europa waren, die einfach während ihrer Pause in den USA spielen sollten. Und das unter einem anderen Namen. Die Liga gewannen damals die Wolverhampton Wanderers aus England, die als Los Angeles Wolves antraten. Aber das ist eigentlich eine Geschichte für eine ganz eigene Episode. Wie auch immer, diese beiden Ligen schlossen sich dann nach der Saison zusammen und wurden so zur North American Soccer League, der NASL. 17 Teams waren zum Start im Jahr 1968 dabei und am Ende gewannen die Atlanta Chiefs den ersten Meistertitel. In den 70er Jahren schwappte Soccer dann aber auch langsam nach Europa. Dadurch kam dann auch Ian Plenderleath zur NASL.
Also in den 70er Jahren war ich ein fußballverrückter junger Bursche. Und in den Zeitschriften damals wurde oft über die NASL geschrieben, obwohl wir von der Liga nichts gesehen haben. Viele britische Spieler sind nach Amerika gereist, um da ihre Sommer in der NASL zu spielen. Und wir haben dann auch viele Fotos gesehen von dieser verrückten neuen Fußballwelt mit Cheerleaders, Kunstrasen und mit ihren komischen Trikots. Und da alles war total neu. Das wurde in Großbritannien ziemlich herablassend behandelt. Also die Amerikaner, die haben keine Ahnung von Fußball, was soll das alles sein und so. Das hat mich neugierig gemacht damals, was da alles los war. Da gab es so viel neue Ideen und kreative Ideen in dieser Liga, die irgendwie verloren gegangen sind, aber später einen großen Einfluss auf den Weltfußball hatte.
Eine Regel, die in der NASL zeitweise geändert wurde, war beispielsweise die Abseitsregel.
Dass sie damals zum Beispiel diese 35 Meter Linie hatten, hinter dem nur Abseits sein konnte, also statt dass man abseits in der ganzen Spielhälfte sein könnte. Die wollten dann das Spiel ein bisschen attraktiver machen und breiter machen, damit die Spiele mehr Platz hatten. Und in den 70er Jahren, das weiß ich noch, weil ich da ganz viele vierten Liga Fußball in England geguckt habe, wo ich aufgewachsen bin, in der Grafschaft Lincolnshire. Da gab es 3 Mannschaften in der vierten Liga und jedes Wochenende hast du immer diese Abseitsfalle gesehen, wo die 4 Abwehrspieler mit hochgehaltenen Händen dann nach vorne gelaufen sind. Und ich fand das schon faszinierend, dass in Amerika, dass sie halt schon verstanden haben, dass das beschädigt das Spiel und macht das viel unattraktiver. Und auch, dass es da keine unentschiedenen Spiele geben konnte in der Liga, dass sie, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen ist, dann hatten sie von genau diese 35-Meter-Linie hatten die sogenannten Shootouts, was große Spektakel Spektakel war und für viele Zuschauer in Amerika total aufregend war.
Wer mehr über die Geschichte des Penalty-Shootouts erfahren möchte, der findet dazu auch eine eigene Yeah-Fußball-Episode. Den Link dazu gibt es in den Shownotes, hört da doch gerne mal rein.
Die Liga hatte so in 70er Jahren hatte so ihre Höhepunkte. 78, 79, da gab es 24 Mannschaften in der Liga. Da waren natürlich große Namen, Pelé, Franz Beckenbauer, Johann Cruyff, Giorgio Schinaglia, Johann Neeskens, Gerd Müller, George Best. Ganz viele große Namen vom europäischen Fußball, die waren dabei.
Doch mit diesen großen Namen änderten sich beim damaligen Ligapräsidenten Phil Woosnam auch die Erwartungen.
Die Liga hat sich ein bisschen zu schnell ausgeweitet. Commissioner oder der Präsident der Liga, der war ein Waliser namens Phil Woosnam, der war ein bisschen überambitioniert und er hat irgendwie seinem eigenen Propaganda geglaubt, dass Fußball der größte Sport der 80er werden würde in Amerika. Und er hatte einfach zu viele Mannschaften, zu viele Franchises, wie man sagt, gegründet und angeboten. Und ganz schnell haben viele Leute entdeckt, dass ihr Geld in ein schwarzes Loch verschwunden ist. Und sie haben sich ganz schnell wieder zurückgezogen.
Von 1978 bis 1980 waren jeweils 24 Teams in der NASL. In der Zeitspanne, in der es die NASL gab, waren das die Höchstwerte. Erst 1981 sank die Zahl auf 21 Teams, 1982 auf 14 Teams und
im Jahre 83, da waren nur noch 12 Mannschaften in der Liga und das war das vorletzte Jahr der Liga.
Dazu kamen dann auch immer weniger Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien. Laut Berichten soll die NASL damals pro Jahr 25 Millionen US-Dollar verloren haben und in all dieser Zeit tat sich natürlich auch mit der US-Nationalmannschaft nicht viel.
Also in den WM-Qualifikationen 74 und 78 hat die US-Nationalmannschaft nicht mal teilgenommen. Also das ist so ein gutes Zeichen dafür, dass der Verband ziemlich kaputt war damals. Und während der 70er Jahren, das hat man gesehen, dass die Amerikaner, sie haben sich danach gesehnt, ihren eigenen Pelé zu haben. Also sie dachten, also wir haben jetzt Pelé hier in den Staaten, aber wir brauchen auch unseren eigenen. Und die haben irgendwie gedacht, das könnte man von einem Tag bis zum nächsten hinkriegen, dass plötzlich so ein Spieler zauberhaft erscheinen würde. Und langsam kam das Verständnis, dass wir haben nicht die Infrastruktur dafür. Also das dauert so ein bisschen. Wir müssen etwas machen.
Da war also nun die Liga, die einerseits immer weiter in Richtung des Abgrunds taumelte und andererseits trotzdem aber auch irgendwie die eigene Nationalmannschaft und somit auch die eigenen Spieler stärken wollte.
Die wollten, dass die Mannschaft sich für die WM 86 qualifiziert, dass sie bei der Olympiade 84 gut auftreten würde.
Die scheinbare Lösung hatte dann der damalige NASL-Präsident Howard J. Samuels.
Team America! Team America Soccer brought to you by Budweiser, the King of Beers and proud sponsor of the 1984 Olympics. For all you do, this Bud's for you.
Das Team America.
Die Theorie war, unsere Nationalmannschaft spielt in der Liga, die werden sich besser kennenlernen, die werden besser zusammenspielen, die werden jetzt die Möglichkeit haben, zusammen zu trainieren, was sie nicht sehr oft hatten. Das war die Theorie, dass die US-Nationalmannschaft in der Liga spielen würde. Und, aber das war so ein bisschen herumgefuchtelt mit dem Namen, ja, also mit Team America, statt zu sagen USA, das ist einfach Team America. Und die Liga hat gesagt, okay, wir helfen euch, wir können das eigentlich besser machen.
Und somit war das Team America geboren. Obwohl, die Ursprungsgeschichte liegt eigentlich schon im Jahr 1976. Da hatten die USA den Bicentennial Cup veranstaltet zur 200-jährigen Unabhängigkeit der USA. In dem jeder gegen jeden Turnier ging es gegen Brasilien, Italien und England. Team America spielte damals mit einer Mannschaft, in der die besten Spieler der NASL gespielt hatten. Dadurch spielte dann beispielsweise auch Pelé für das Team America, konnte aber den letzten Platz auch nicht verhindern.
Pelé. Francis after him, Pelé shielding the ball well there as he found Quinalia. So Giorgio Quinalia again, a lad who was brought up in Cardiff and played for Swansea. Now it's Scullion, and that's a goal!
Den Sieg holte sich Brasilien vor England, Italien und dem Team America. Aber mal zurück ins Jahr 1983. Chairman des neuen Team America wurde Robert Lifton. Den nennt Ian Plenderleath hier Bob Lifton, eine Kurzform des Namens Robert.
Das war ein Makler aus New York und der hat selbst zugegeben, dass er keine Ahnung von Fußball hatte. Und im Jahr 83 war das für die NASL keine schlechte Sache, weil so viele Leute mittlerweile entdeckt hatten, dass sie durch Fußball nur Geld verlieren konnten. Aber Bob Lifton war dann ein bisschen anders, denn es war ihm klar, dass er daraus kein Geld machen würde. Er wollte irgendwie auch nur aushelfen, vielleicht aus patriotischen Gründen, das weiß ich nicht genau.
Trotz oder vielleicht auch gerade wegen seines geringen Fußballverstands hatte er dann auch eine ganz genaue Vorstellung, was mit dem Team America passieren sollte.
Der war auch ein komischer Typ, da kamen ein paar komische Zitate von ihm. Am Anfang hat er sein erstes Fußballspiel gesehen, hat gesagt, ich mag das so, wie die Spiele sich da auf das Spielfeld kotzen. Und der hat auch gemeint, ja, wir wollen, das Ziel dieses Projekts war, jemanden in die Telefonzelle einzuschicken und die werden dann wieder als Superman aussteigen. Das war die Idee der Mannschaft. Team America soll durch dieses Projekt so eine super Mannschaft werden.
Da sind natürlich jetzt noch Fragen offen. Zum Beispiel, wo soll das Team America seine Heimspiele überhaupt austragen? Die Antwort war aber eigentlich ziemlich schnell gefunden. Natürlich in der Hauptstadt Washington D.C.
Das war wohl aus angemessen gesehen, aus Sitz von der Nationalmannschaft, Hauptstadt, Weißes Haus, Patriotismus und alles so weiter. Aber es gab auch die Wahrnehmung, dass es dieses Publikum gab in Washington. Also man hat immer gedacht, es muss eine Mannschaft in der Hauptstadt geben. Das hat jeder Commissioner der Liga immer gesagt.
Und die zweite Frage war, wer sollte im Team America spielen? Klar, die besten US-Spieler. Aber wenn wir mal Deutschland als Beispiel nehmen, stellt euch mal vor, ein Team Germany spielt plötzlich in der Bundesliga. Wo spielen dann Spieler wie Joshua Kimmich, Leroy Sané, Florian Wirtz oder Niklas Füllkrug? Für ihre Vereine oder für das Team Germany? Die gleiche Frage stellten sich damals auch US-Spieler in der NASL.
Das Problem war, dass viele der etablierten US-Spieler, also die besseren Spieler, sind nicht zur Mannschaft gekommen. Die wollten bei ihren Vereinen bleiben. Der beste Spieler damals, der hieß Ricky Davis, der spielte für die New York Cosmos. Der wollte nicht.
First of all, let me say that my decision to stay with the Cosmos was a very difficult one, but I believe I've done the right thing. When it came down to the actual nitty-gritty of making the decision, I felt that Team America was just merely another franchise. And the Cosmos, to me, are the best franchise team in North America, if not around the world. And so the opportunity to stay and play with the Cosmos is one that I couldn't pass up. When Team America becomes Team USA, the national team, then I'll be happy to join them then.
Und das kann man auch verstehen. Ja? Warum würdest du denn die erfolgreichste Mannschaft der Liga verlassen und dann weniger Geld verdienen, um irgendwo anders in Washington D.C. zu spielen?
Andere Spieler, wie der Verteidiger Jeff Durgan, hatten dagegen Lust auf das Team America.
Well, I've had 4 years to grow and mature with the Cosmos. The opportunity to play for Team America and to play for my country, I just could not pass that up. I feel that it's been wonderful to be here. We've had a great success so far and I hope that we can continue for the next 3 years.
Jeff Durgan hatte sogar so richtig Lust auf das Team America und griff Ricky Davis, der damals wohl der beste Offensivspieler in den USA war, sogar etwas an.
People argue, say this can never be the national team because Rick Davis apparently has come out and said this can't be the national team, I'm not there. Well, Rick, you were invited. Why aren't you there? I don't know why you're not there. I think it's
Do you want to know why he's not there?
I'd love to know why he's not there.
His explanation is that his development of a soccer player would be further enhanced by staying with the Cosmos. I think that sums up his feeling.
Well, that's fine. I would like to see what that's going to do for the development of the game in this country. I don't know why. Unfortunately, what people don't realize is that this has been an opportunity to put together the World Cup team. Players like Rick Davis, like Steve Moyers, like Mark Peterson, it goes on and on, didn't look at it like that. Their personal development. We're trying to develop a World Cup team here. And they said, no, I don't want to be a part of that. And then they said, this can't be the national team. It could be the national team if they were here.
Mark Peterson, ein anderer Spieler, kam ebenfalls, wenn auch auf etwas Druck.
Es gab auch einen Spieler namens Mark Peterson, der war 82 zum besten Spieler der Liga gewählt worden am Ende der Saison, weil er viele Tore geschossen hatte. Der spielte bei Seattle, das war auch eine sehr starke Mannschaft und wollte auch in Seattle bleiben. Und unter Druck ist er am Ende der Saison zu Team America gekommen, aber hat dann nur in den letzten 7 Spielen gespielt und nur ein Tor geschossen.
Somit gab es einige, aber lange nicht alle und somit auch nicht die besten US-Spieler im Team America. Und damit kam dann auch Sorge darüber auf, ob das Team überhaupt konkurrenzfähig wäre.
Deshalb spielten viele Spieler der Liga mit, die eigentlich nicht Amerikaner waren, aber die sehr schnell amerikanische Pässe bekommen haben. Und es gab 3 Engländer und dann Spieler aus Südafrika, Ecuador, Trinidad und Tobago, Costa Rica. Und ja, dann ist es, man würde nicht sagen, dass das eine rein amerikanische Mannschaft war. Also ich habe dann mit dem Engländer Alan Merrick gesprochen, als ich das Buch recherchiert habe. Und der hatte in England in den 70er Jahren für West Bromwich Albion gespielt, war ein guter Abwehrspieler. Und er spielte auch für Team America. Und er war ganz stolz darauf, dass sein einziger internationaler Auftritt für Amerika kam gegen Haiti in diesem Jahr 83. Aber er fand das auch gleichzeitig ziemlich amüsant, dass er überhaupt als Amerikaner eingestuft worden war. Und eigentlich war das eher aus Not, damit der Kader ausreichende gute Spiele hätte, um mitzukonkurrieren in der Liga.
Die Team America Trikots sind dann genau das, was man sich darunter vorstellt. Sie sind rot-weiß gestreift, haben einen blauen Kragen und die große blaue Nummer auf Brust und dem Rücken. Der Schriftzug Team America ist auf der rechten Brust eingestickt. Die Hosen und Stutzen sind blau. Es sieht wirklich absolut fantastisch aus. Das erste Spiel fand dann am 23. April 1983 statt. Team America gewann das auch gleich im Penalty-Shootout bei den Seattle Sounders. 2 Wochen später fand sich das Team dann im Rose Garden des Weißen Hauses wieder.
Arnie Mauser, who's Alan Merrick, Boris Sander.
Der damalige Präsident Ronald Reagan begrüßte jeden einzelnen Spieler in seinem Garten. Das Treffen hatte Team America Chairman Robert Lifton organisiert. Er sagte gegenüber MLSsoccer.com, dass er vor dem Treffen im Rose Garden ein Gespräch mit Ronald Reagan hatte. In dem versuchte er dem Präsidenten unmissverständlich klarzumachen, dass es sich um Soccer und nicht um irgendein Baseballteam handeln würde.
Es gibt auch ein berühmtes Foto von der Mannschaft am Weißen Haus mit Ronald Reagan. Die wurden ihm da präsentiert und Ronald Reagan war wie in vielen Sachen ziemlich ahnungslos und hat der Mannschaft dazu gratuliert, dass sie für die WM qualifiziert hatte, was eigentlich gar nicht stimmte.
So we're very proud and happy to have this team and to be represented for the first time in the World Cup. And I can't resist doing a little reminiscing.
Aber keiner hat ihm gesagt, nee, das stimmt nicht. Und ja, alle haben nur gelächelt und ließen sich fotografieren und dann ging das Leben weiter.
Ronald Reagan war außerdem der Meinung, dass es der erste Auftritt einer US-Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft wäre.
And it marks quite a few firsts and we hope one yet to be. And that is the first appearance in the World Cup series of an American team.
Und hatte dabei das 1:0 der US-Amerikaner bei der WM 1950 gegen England wahrscheinlich vergessen oder wusste einfach generell überhaupt nichts davon. Naja, am Ende gab es von Robert Lifton für Ronald Reagan noch einen Ball und eine Team America Trainingsjacke.
We have some presentations, Mr. President. Hey. The soccer ball, Team America soccer ball signed by all the members of Team America as well as the coach and the staff. So we'd like you to have that. And when we win the World Cup, we'd like you to hold on to that.
I will hold on to it. And if I hold on to it, you can't ask me to kick it.
Fair enough. This is a jacket, Mr. President, that says Commander-in-Chief Team America.
Well,
on the front.
Hey. Thank you very much.
And the pants to go with it.
Right.
Matching set without it.
Well.
Und dann ging es für das Team America weiter. Und das auch erstmal ziemlich erfolgreich.
Das fing nicht schlecht an. Die haben 8 aus den ersten 13 Spielen gewonnen. Aber aus den letzten 17 Spielen, dann gab es nur 2 Siege. man kann sagen, was ist denn da passiert? Also Alan Merrick, diese Spiele, meinte, dass das lag an dem Trainer. Der war ein Teilzeittrainer, ein US-Grieche namens Alkis Panagoulias. Und Alan meinte zu mir, die Trainings waren so schlecht, wir waren total amateurhaft. Und da gab es dann Auseinandersetzungen zwischen den Spielern und dem Trainer, weil sie so meinten, das ist ja alles ziemlich scheiße und so.
Doch das war nicht der einzige Grund für die schlechte Saison.
Eine andere Meinung kam von dem amerikanischen Journalist Paul Gardner, mit dem ist ein Kollege von mir bei der amerikanischen Zeitschrift Soccer America. Und der hat schon damals über die Liga berichtet. Und er meinte zu mir, die Spiele waren fucking terrible. Also sie waren schrecklich, also verdammt schreckliche Spiele. Und er meinte, es gab zum Beispiel einen Abwehrspieler namens Jeff Duggan, der war etablierter Spieler der US-Nationalmannschaft. Und er spielte bei den Cosmos. Und Paul Gardner meinte zu mir, ja, bei den Cosmos sah er gut aus. Der spielte in der Abwehr neben Franz Beckenbauer und Carlos Alberto. Da sehen natürlich alle gut aus. Aber sobald er dann alleine bei Team America gespielt hat, war er furchtbar.
Aber es war auch nicht so, dass man als Zuschauerin und Zuschauer in Washington den ganz besonderen und aufregenden Fußball sehen konnte und von den Spielern verwöhnt wurde.
Weil viele abgesagt haben, meistens die Stürmer. Team America hatte große Schwierigkeiten, Tore zu schießen. In der Abwehr waren die ziemlich stabil, aber die hatten auch einen Ruf dafür, dass sie ziemlich grob gespielt haben. Der Präsident von San Diego hatte gemeint nach dem Spiel, dass die sollen aus Team Animal umbenannt werden sollen. Und es waren nur so Metzger in der Mannschaft.
Die Mannschaft spielte damals im Robert F. Kennedy Stadium, in dem damals für etwas mehr als 50.000 Menschen Platz war. Zum ersten Heimspiel gegen die Tulsa Roughnecks kamen etwas mehr als 14.000 Fans ins Stadion. Das war etwas mehr als der Saisondurchschnitt von rund 13.300 Fans der gesamten Liga. Doch es wurden dann immer weniger, auch weil der Standort Washington einfach zu diesem Zeitpunkt nicht mehr optimal war.
Und das lässt sich in den Zuschauerzahlen widerspiegeln. Also die Mannschaft spielte, wie gesagt, in Washington D.C. Da hat es da schon drei Mannschaften gegeben in der Geschichte, in der kurzen Geschichte der North American Soccer League. The Whips, the Darts und die Diplomats. Und the Whips, the Darts und the Dips, die sind alle in Washington D.C. gescheitert.
Bei zwei Spielen war es jedoch anders. Da kamen richtig viele Fans ins Stadion, auch wenn es aus anderen Gründen als jetzt Fußball war.
Es gab ein begeistertes Fußballpublikum in D.C. und als die Diplomats, die waren kurzfristig erfolgreich und Johann Cruyff, und da waren viele Zuschauer in den Robert F. Kennedy Stadium gekommen. Und am Anfang gab es auch vertretbare Zuschauerzahlen bei den Spielen von Team America. Das sieht man von einem Heimspiel gegen die Cosmos. Da gab es 31.000 Leute da. Für ein Heimspiel gegen Fort Lauderdale, wo Gerd Müller spielte, da gab es eigentlich 50.000 Leute. Aber das hatte auch damit zu tun, dass nach dem Spiel die Beach Boys aufgetreten sind. Das hat man auch oft in der NASL gesehen, dass ganz viele Zuschauer hingelockt wurden, aber nicht durch den Fußball, aber sondern durch andere Attraktivitäten.
Immerhin, sowohl gegen die New York Cosmos als auch gegen die Fort Lauderdale Strikers gewann das Team America dann im Penalty-Shootout. Ein Highlight war für das Team America dann sicherlich noch das 1:1 gegen Juventus Turin. Die Saison endete dann aber ohne großen Höhepunkt. Das letzte Saisonspiel gegen die Fort Lauderdale Strikers verlor das Team America vor nur noch etwas mehr als 6.000 Fans dann mit 0:2. Mit 10 Siegen und 20 Niederlagen belegte das Team America somit in der Saison 1983 den letzten Platz. Und dann zog Chairman Robert Lifton den Stecker.
Aber dann plötzlich, von einem Tag bis zum nächsten, war das alles zugemacht, dicht gemacht. Den Spielern wurde gesagt, hier ist euer letztes Gehalt. Jetzt ist hier Schluss. Kauft euch ein paar Souvenirs von dem Weißen Haus. Und dann, das war schade, weil das war eigentlich ein edler Versuch, ein ehrlicher Versuch, etwas Neues zu schaffen und dem Fußball in Amerika zu helfen. Aber da ist natürlich, obwohl die auch einen Sponsorenvertrag von der Tabakfirma Winston, $1 Million gekriegt hatten, was auch außergewöhnlich viel war für die damaligen Verhältnisse für die NASL. Das hat auch nicht geholfen und Bob Liffen hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr und das ist jetzt Schluss.
Dass es eine ganz kurzfristige Entscheidung gewesen sein muss, zeigt auch die Reaktion der Spieler.
Der Alan Merrick, Alan meinte zur Wehr, das kam total überraschend, weil die hatten alle erwartet, dass sie dann reisen würden mit der Mannschaft während der Winterpause. Aber sie haben gesagt, das war buchstäblich in einer Stunde alles dicht gemacht. Und dann war fertig. Also total überraschend für ihn.
Der damalige Spieler Sonny Eskew beschrieb die Situation so, dass die Offiziellen damals mit großen Müllbeuteln in die Kabinen kamen und den Spielern mitteilten, dass sie all ihre Sachen, also Trikots, Hosen, Trainingsanzüge, Stutzen und Co. in den Sack stecken sollten. Dabei war ja eigentlich noch einiges um das Team America geplant.
Das Projekt hätte fortgesetzt werden sollen. Der war geplant, ein Tor, Spiele in Südamerika und Europa. Da sollte die Mannschaft weiterentwickelt werden und die anderen Spiele von den anderen Mannschaften, die nicht daran teilgenommen hatten, sollten auch zum Team kommen für diese Spiele im Ausland.
Aber sowohl sportlich, in der Wahrnehmung, als auch finanziell war das Team America nicht erfolgreich. Robert Lifton soll in den 10 Monaten, in denen das Team America am Leben war, rund 750.000 US-Dollar damit verloren haben. Das Ende des Team America kam also im Jahr 1983. Nur ein Jahr später erwischte es dann aber auch die gesamte NASL.
Da gab es 84 noch weniger Mannschaften und dann danach gab es nur noch 4 oder 5 Mannschaften und es ging einfach nicht mehr weiter. So, du kannst keine Liga haben mit 4 Mannschaften. Es war ziemlich unglücklich für die Liga. Wenn sie es noch ein paar Jahre länger hingekriegt hätten, dann wäre die Epoche von Kabel Fernsehen, das hätte sie dann erwischt und da hätten sie mehr Chancen gehabt, regionale TV-Verträge abzufertigen. Aber die mussten sich auf die großen Netzwerke verlassen damals, ABC und so weiter. Und immer wenn sie einen neuen Fernsehvertrag gekriegt haben, das dauerte meistens nur 1 Jahr oder 2 Jahre, da waren die Zahlen so niedrig, dass die Netze dann das gleich wieder abgeschnitten haben. Das war natürlich unheimlich schwierig. Also wenn ein Spiel zwischen Seattle und LA stattfindet, dass die Leute da an der Ostküste sowas gucken, das interessiert sie gar nicht.
Das Team America schloss die Saison 1983 als schlechtestes Team der gesamten NASL auf dem letzten Platz ab. Dieser Makel blieb damals auch an den Spielern kleben, die ja irgendwie diese US-Nationalmannschaft darstellen sollten und ihre Franchises für dieses Projekt extra verlassen hatten. Gerade auch in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 84 in Los Angeles und die Qualifikation für die WM 1986. In den internationalen Spielen des US-Teams spielten im Anschluss dann Spieler wie Ricky Davis, der die Cosmos ja nicht für das Team America verlassen hatte. Das war besonders skurril, weil der damalige Team America-Trainer Alkis Panagoulias auch der Trainer des US-Teams war. Das olympische Fußballturnier 1984 begann dann auch gut mit einem 3:0-Sieg gegen Costa Rica, doch dann folgten ein 0:1 gegen Italien und ein 1:1 gegen Ägypten. Das bedeutete nur Rang 3 und damit das Aus in der Vorrunde. Und in der Quali zur WM 86 scheiterte das Team dann an Costa Rica. Und somit waren die beiden großen Turniere, auf die das Team America ja irgendwie ausgerichtet war, erfolglos vorbei. Und auch die NASL konnte das Team America nicht retten. Dabei spielte die NASL auch damals schon für Europa eine eigentlich sehr wichtige Rolle.
Die Liga hatte trotzdem einen großen Einfluss auf Fußball, nicht nur in Amerika, sondern auch in der ganzen Welt, meines Erachtens, so wie diese große Liga mit den großen Namen. Das ist irgendwie so eine Vorschau auf Champions League und Premier League und so weiter. Diese ganze Idee, dass man das Spiel für die Zuschauer attraktiv und unterhaltsam machen will. Das gab es in den 70er Jahren in Europa gar nicht. Die Stadien waren teilweise leer und die Zustände für Fans und so weiter, die waren auch schlecht. Essen war schlecht, man wurde von der Polizei von einer Straße zur nächsten geprügelt und der Fußball war auch ziemlich schlecht. Also für mich ist das eine sehr unterschätzte, wichtige Liga. Obwohl die gescheitert ist, ist sie unheimlich interessant, was sie da alles probiert haben, wie die experimentiert haben.
Das fiel damals auch schon den europäischen Vereinen auf.
Viele englische Vereine zum Beispiel, die haben ihre Marketingleute dorthin geschickt. Da gab es viele Diskussionen darüber, was machen sie darüber. Und in den 77, 78, auch bei den Cosmos, da 60, 70.000 Leute zu den Spielen kamen, haben viele Leute in Europa sich Gedanken gemacht, vielleicht brauchen wir auch so ein bisschen von dieser Showbiz und Glamour. Das war für Europa ein bisschen zu früh, aber das hatte bestimmt einen Einfluss auf spätere Generationen. Du merkst das schon, am Anfang der 90er Jahre, da wurde die Premier League gegründet, war durch den European Cup wurde reformiert. Da hatte die NASL schon Einfluss auf diese Ideen und diese Entwicklungen.
This is the most important 90 minutes in the history of the players in the US national team.
Am 19. November 1989 spielen die USA dann in Trinidad und Tobago. Wer gewinnt, qualifiziert sich für die WM 1990 in Italien.
ESPN presents the World Cup qualifying game. One of these teams will advance to the World Cup. It's the national teams of the USA versus Trinidad and Tobago.
Das Tor des Tages schießt damals Paul Caligiuri vom SV Meppen.
A left-footed shot. Paul Caligiuri has scored a goal in the USA. Lead 1-0.
Das größte Tor in der US-Geschichte seit Gätjens gegen England 1950.
Paul Caligiuri goal from Tab Ramos at the 31st minute are trying to hold on and go to Italy and they do. The USA has realized a dream. They will qualify for the World Cup in 1990. Unbelievable.
Zum ersten Mal seit 40 Jahren qualifizierte sich damit das US-Nationalteam für eine Fußball-WM. Da war dann zwar auch in der Vorrunde schon Schluss, aber mit der WM 1994 im eigenen Land war die US-Nationalmannschaft auch für die nächste Weltmeisterschaft direkt qualifiziert. Dafür kamen die besten Spieler der USA, auch wenn sie im Ausland spielten, zurück ins Land und trainierten dafür über mehrere Jahre. Schließlich gab es damals noch keine eigene Liga in den USA, nachdem die NASL zugrunde gegangen war. Die MLS hatte ihre erste Saison schließlich erst 1996. Eine Handvoll US-Spieler waren es, die damals in Europa spielten. Andere waren gute Spieler vom College oder Indoor-Legenden. Sie alle kamen in Mission Viejo in Kalifornien zusammen und trainierten zwei Jahre lang für die WM im eigenen Land. So spielte das US-Team ab diesem Zeitpunkt 52 Spiele in 18 Monaten bis zum WM-Auftakt. Am Ende kam die Mannschaft bis ins Achtelfinale und scheiterte dort erst mit 0:1 am späteren Weltmeister Brasilien. Der damalige US-Co-Trainer und auch Seattle Sounders-Trainer Ziggy Schmid sagte rückblickend gegenüber dem Columbus Dispatch über die Vorbereitung: Wir waren wie eine Nationalmannschaft, nur als Clubteam. Und das war die Geschichte des Team America, dem Nationalteam, das als Franchise in der NASL antrat. Vielen lieben Dank erstmal an Ian Plenderleith, dass du dir dafür so viel Zeit genommen hast. Das hat wirklich total viel Spaß gemacht, war mega interessant und ich hoffe, dass ihr da genauso viel Spaß dran hattet wie ich. Und wenn euch sein Buch interessiert, Rock'n'Roll Soccer, dann schaut mal in die Shownotes, da findet ihr auch direkt den Link dazu. Das gibt's aber bisher leider nur auf Englisch. Wenn euch das nicht abschreckt, dann schlagt da ruhig mal zu. Ich hab's ziemlich verschlungen, muss ich sagen. Also mir hat super gut gefallen. Aber ja, schreibt mir doch gerne mal, was eure Gedanken so zum Team America sind. Was hättet ihr anders gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommis, die ganzen Daten. Wie ihr das machen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf hierfußball.de. Aber ich würde wetten, dass ihr es sowieso wisst, wie ihr das machen müsst. Naja, ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.